Guten Tag, mein Name ist Sophia Döring. Im Zuge eines Seminars habe ich mich mit dem Thema Cyborg-Implantate sowie deren ethische Vertretbarkeit auseinandergesetzt und sitze nun mit Herrn Professor Dr. Stieglitz zusammen, um seine Sicht der Dinge zu erfahren. Herr Professor Dr. Stieglitz, Sie sind im Bereich biomedizinische Mikrotechnik an der Universität Freiburg tätig. Können Sie mir Ihre Hauptthemengebiete nennen?
Ja, sehr gerne. Die biomedizinische Mikrotechnik versucht, kleine Dinge, kleine Systeme für medizintechnische Anwendungen nutzbar zu machen. Und ich mache das hauptsächlich im Bereich Neurotechnik, also Implantate, die mit Nervenwechsel wirken, um Signale auszulesen aus dem Körper oder auch Signale einzuschreiben, also Funktionen zu verändern dabei. Das sind Anwendungen, bei denen wir zum Beispiel versuchen, das Hören wiederherzustellen mit Cochlea-Implantaten, Signale aus dem Gehirn auslesen, kluge Ideen uns überlegen, wie wir bei Epilepsie oder bei Parkinson bessere Systeme in der Therapie machen können oder auch bei Volkskrankheiten mit Nerven wechselwirken, um Bluthochdruck zu therapieren oder auch um Fühlen nach Amputation bei Prothesensteuerung wieder zu ermöglichen.
Können Sie mir eine kurze Beschreibung über einen Cyborg geben?
Das ist sehr schwierig. Cyborg und kurz passt nur ganz schlecht zusammen. Cyborgs werden so als Mischwesen von Mensch und Maschine beschrieben. Ursprünglich die Begrifflichkeit als Cybernetic Organism, also als geregelte, gesteuerte, künstliche Organisation, Organismus, sicherlich über die Zeit kulturgeschichtlich von Filmen beeinflusst, gewechselt. Also alles, wo wir nicht mehr so genau wissen, wie Mensch und Maschine miteinander verschmelzen, wird gern mit dem Begriff belegt.
Wenn Sie an die Zukunft denken, welche Art von Implantat finden Sie am spannendsten oder gar am wertvollsten?
Ja, spannende, wertvolle Implantate. Ich fange mal mit den wertvollen an. Das sind sicherlich die, die für eine große Anzahl von Menschen nutzbringend eingesetzt werden können, für die es sonst keine oder nur schlechte medizinische Versorgung gibt. Ich denke da besonders gerade an eine neue Forschungsrichtung der bioelektronischen Medizin, wo Volkskrankheiten mit Implantaten therapiert werden sollen. Stichwort ist Strom statt Pillen. Wir bringen kleinste Implantate an Nerven, damit sie dort wechselwirken, zum Beispiel um Bluthochdruck abzusenken, um Diabetes, die Zuckererkrankung, zu therapieren, um rheumatische Arthritis anzugehen, um bei Asthma eine Alternative zu Pillen zu haben. Und die Idee ist eine ähnliche. So wie Pillen chemisch mit dem Körper irgendwie wechselwirken und was anstellen, so ist die Idee, dass diese elektrischen Implantate mit dem Nervensystem wechselwirken und auch da was anstellen, also den Blutdruck absenken, den Entzündungsprozess bei rheumatischer Arthritis durchbrechen zum Beispiel, verstehen, was die langerhanschen Zellen in der Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse machen und dann entsprechend das ausgeben, um Insulin gezielt geben zu können bei Zuckererkrankung.
Können Sie auf ein Implantat etwas genauer eingehen und dieses genauer beschreiben?
Ja, ich würde dann das Cochlea-Implantat auswählen, weil das auch in Freiburg sicherlich von großer Wichtigkeit ist, weil wir eins der großen Cochlea-Implantzentren an der Uniklinik haben. Ist auch schon ein relativ altes Implantat, seit 1985 ungefähr in der klinischen Anwendung, mittlerweile über 400.000 Patienten weltweit, wird eingesetzt bei Menschen, die eine Innenohrertaubung haben, das heißt bei denen die Hörhärchen im Innenohr die Schallwellen in elektrische Spannung umwandeln, nicht mehr funktionieren. Und es wird da ein Elektrodenarray in die Schnecke implantiert, sieht so aus wie ein kleiner Regenwurm mit bis zu 20 Kontakten darauf. Und dann wird über diese Kontakte Strom eingebracht. Der Strom stimuliert den akustischen Nerv und das Gehirn setzt diese Signale dann wieder in eine Hörempfindung um. Wir haben außerhalb des Körpers ein Teil, was aussieht wie ein großes Hörgerät hinter dem Ohr. Da ist der Sprachprozessor drin, der Schall wird aufgenommen. Dann wird ganz viel gerechnet mit den Signalen, die ich habe. Das Ganze wird drahtlos über eine Spule zusammen mit der Energie für dieses Implantat durch die Haut in den Körper eingebracht. Und dann gehen da die Stimulationspulse an den akustischen Nerv.
Heutzutage kann man Implantate auch ganz einfach über die Handys steuern. Wie ist es bei diesem Implantat? Wie kann dieses gesteuert werden oder wird es überhaupt gesteuert, so von außen?
Sie haben bei dem Cochlea-Implantat eine ganz kleine Fernbedienung. Das meiste macht es von alleine. Es wird einmal eingestellt von Fachpersonen, dass es also nicht zu laut, nicht zu leise ist, genau auf die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten eingestellt. Und dann kann ich noch selbst zwischen einigen Programmen auswählen und vielleicht noch ein bisschen, ich sag's mal, umgangssprachlich lauter oder leiser machen. Dass das Ganze mit Handys gesteuert wird, halte ich beim heutigen Stand der Handybetriebssysteme für keine gute Idee, wenn es lebenswichtige Funktionen unterstützen soll. Jeder von uns kennt den Spaß mit Handys, die gerade mal was anderes denken oder sich ein Update ziehen. Das ist natürlich völlig unmöglich für Medizinprodukte, die sicher sein sollen. Das heißt, da ist auch ein hoher Aufwand zu treiben, dass das Gerät genau das macht, was es soll und nicht eigenständig anfängt, irgendwie zu fragen, ob es ein neues Update von irgendeiner App ziehen soll.
Durch einen Betroffenen habe ich erfahren, dass der Alltag mit einem Implantat viel leichter zu bewältigen ist. Haben Sie Erfahrung mit Betroffenen und können von deren Befinden berichten?
Ich habe wenige persönliche Erfahrungen, aber einige, zum Beispiel mit dem Cochlea-Implantat. Wir waren auch als Forscher in einigen klinischen Studien mit dabei, in denen neue Ansätze am Menschen ausprobiert worden sind und untersucht. Es ist oftmals sehr schwierig. Es ist eine große Angst vor Implantation da, die ich so gespürt habe. Die Unsicherheit, was kommt und wie das Ganze funktioniert, gepaart mit hohen Erwartungen an die Funktion und doch danach einer Ernüchterung, dass es sehr anstrengend ist, erstmal zu erlernen, mit diesem Implantat umzugehen. Gerade wenn es komplexere Funktionen sind, die vielleicht jenseits des Herzschrittmachers sind. Und dann auch die Begrenzung anzunehmen, dass nicht jede Person gleich gut mit diesem Implantat klarkommt und dass bei jeder Person auch die Grenzen, in denen es funktioniert, an einer anderen Stelle liegen.
In Zukunft soll es ja Diabetikern möglich sein, eine von Google entwickelte smarte Kontaktlinse zu tragen, deren Technik einen starken Einfluss auf den menschlichen Körper haben soll. Was ist Ihre persönliche Meinung dazu?
Naja, die Idee von Google war super. Ich mache ein kleines chemisches Analysesystem in eine Kontaktlinse. Ich habe mich schon gewundert, ob Google wirklich weiß, worauf sie sich da einlassen. Und in der Tat hat Google jetzt dieses Projekt auf Eis gelegt, weil es zu lange gedauert hat und ihnen nicht schnell genug den Return of Invest, also Geld, zurückgebracht hat. Und das ist, glaube ich, ein Ding, das dem wenigsten bekannt ist, dass wir weltweit, unabhängig, wo ich jetzt gerade bin, von einer Idee bis zu einer Zulassung als Medizinprodukt, das ich nachgewiesen habe, das Ding ist sicher, mindestens 12,5 Jahre brauchen. Und das ist ein Weg, der will mit viel Geduld und auch viel Geld begleitet sein, dass ich es wirklich schaffe, diese Ideen dann in Produkte umzusetzen, die sicher sind für den Patienten auch und auch effizient. Also dass es wirklich was bewirkt und das wird an vielen Stellen vergessen, sodass es nur relativ wenig Firmen gibt, die diesen Mut haben und dann auch sehr, sehr viel Geld benötigen, um wirklich sowas durchzustehen, weil wir halt sehr, sehr viel testen müssen, was einfach wichtig ist, dass wir nicht Systeme einsetzen, die hinterher nicht das machen, was sie sollen.
Wie schätzen Sie die Lage ein, dass die aktuellen Big Player, Google und Facebook, immer mehr Netzwerke beherrschen? Sei es ihr Einfluss in der Autoindustrie, der Paketindustrie, aber auch in der Medizin?
Ja, diese Frage ist sehr gut, weil ich glaube, dass in der Tat der Einfluss gerade sehr, sehr stark wird. Zuckerberg will mit Computer-Gehirn-Schnittstellen bis zu 100 Zeichen pro Minute auslesen, um Kommunikation schneller zu machen. Elon Musk, also Mr. Tesla, hat einen riesen Batzen an Geld in Neuralinks reingesteckt und will irgendwas mit dem Gehirn machen, was er noch nicht genau beschrieben hat, was er machen will. Aber es klingt so, als ob das wirklich so, naja, eine Science-Fiction-Ausleseschnittstelle wird. Es sind andere große Player mit dabei und wie immer kriegt man nichts für umsonst. Das heißt, man sollte sich da sehr bewusst sein, wenn diese Firmen rein investieren, tun sie das nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern sie sehen einen großen Markt und sicherlich auch einen weiteren Zugang zu Daten als Ware. Die Privacy, also die Wahrung der Privatheit, sowohl von Hirndaten, gab jetzt gerade neue Deklaration führender Ethiker und Hirnforscher in Nature vor ein paar Wochen zu diesem Thema, wie man Datensicherheit auch von personenbezogenen Gehirndaten betreiben sollte, ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Ganze wird auch sicherlich gesellschaftlich stark begleitet werden müssen und wir werden da Unterschiede in unterschiedlichen Gesellschaften erleben. Ist also ein Implantat eine Krücke, eine Behinderung zur Kompensation von weggefallenen Funktionen oder ist es ein Lifestyle-Element zum Enhancement, zur Steigerung von Funktionen, weil ich auf einmal irgendwas mehr kann? Es gibt Forschungsansätze, die versuchen, das Gedächtnis zu erforschen und zu verstehen, wie Gedächtnis funktioniert. Ein Kollege aus den USA baut einen sogenannten Gedächtnischip mit der Idee, den mit dem Hippocampus, also einer Struktur im Gehirn, zu vernetzen. Siliziumchip mit Nervenanschluss, um dadurch dann das Gedächtnis zu erweitern. Also das sind Dinge, die einfach gesellschaftlich und ethisch begleitet werden müssen. Ich möchte die jetzt persönlich gar nicht werten, aber die Gesellschaft als solche sollte sich, finde ich, unabhängig von den Forschern Gedanken machen, möchte ich das, wo sind meine Grenzen und möchte ich das nicht? Und das sollte unabhängig von Diskussionen geführt werden, ob jemand über die Grenzen rüberschlägt oder nicht.
Okay, dann war es das auch schon und ich danke Ihnen sehr herzlich.